Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Du bist...
Ja. Ich bin Batman.
Ja, wie ist das so, wenn man Batman einfach mal trifft? Warum trifft man ihn überhaupt und welche Erfahrungen macht man mit ihm? Was passiert überhaupt in dieser merkwürdigen Situation, die wir gerade gehört haben? Wir werden das alles bereden. The Flash ist, das darf ich schon mal sagen an dieser Stelle, bestes Popcorn-Kino, gerade für dieses Wochenende, denke ich mir, gut geeignet. Und auch andere schöne Angebote haben wir für Sie. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit einer großartigen Regisseurin, auch Kamerafrau übrigens, und sie selbst schneidet auch ihre Filme. Claire Simon gehört zu den wichtigsten Filmemacherinnen in Frankreich. Bei uns noch gar nicht so bekannt, wird sich hoffentlich ändern jetzt durch die große Werkschau mit ihr. Und wir haben uns sehr gefreut auf den Besuch von Anna-Maria Mühe, aber ich weiß ja zumindest, das wird in der Form nicht stattfinden. Sie wird hier nicht direkt sein, aber wir werden sie irgendwie in dieses Studio bekommen, wahrscheinlich telefonieren zu dem großartigen Film Die Geschichte einer Familie. Sie ist auf dem Weg nach Berlin zur Premiere, nämlich heute Abend ist die Berliner Premiere und ich werde mit ihr reden. In irgendeiner Form wird sie hier zu Wort kommen und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Barry, wenn du in die Vergangenheit reist, deinen Eltern begegnest oder auch dir selbst und du nur auf den falschen Grashalm trittst, kannst du unmöglich die Konsequenzen voraussehen.
Ich weiß, der Schmetterlingseffekt, richtig?
Ja.
Verstehe ich. Aber Bruce, ich kann Dinge in Ordnung bringen.
Du könntest auch alles zerstören.
Ich liebe solche Spiele. Es ist ja ein philosophisches Spiel. Nicht, was passiert, wenn ich in die Vergangenheit reise, begegne ich mir selbst? Darf ich meinem Vater oder meiner Mutter begegnen? Ich glaube nämlich nicht. Wenn ich die Vergangenheit verändere, verändere ich logischerweise auch die Gegenwart. Das wird alles durchgespielt in dem Film The Flash. Jetzt also dieses große Epos auf der Leinwand zu sehen. Und Anna Wollner liegt mir schon seit Wochen in den Ohren. Sie hat den Film schon vor mir gesehen. Wie toll das ist, wie großartig das ist. Sie will da unbedingt drüber reden. Anna, du bist natürlich die richtige Frau dafür. Hallo erstmal.
Hallo, lieber Knut.
Nun haben wir schon einiges geredet über diesen Film und ich merke auch, wenn ich mit Leuten so rede, so Flash, manche kennen die Fernsehserie, also das weiß man schon, dass es eine Serie gibt, nicht eine Fernsehserie, gab es ganz früher übrigens auch schon mal, aber ich denke mal im Universum, im DC-Universum, ist das okay, Anna, das sozusagen, ist er vielleicht nicht so der absolute Superstar?
Nee, noch nicht. Also er hatte schon Filmauftritte auch gespielt von Ezra Miller. Der ist ja ein bisschen sowas böse gesagt wie der Laufbursche der Justice League. Ein junger Mann in rotem Anzug, der hat einen gelben Blitz auf der Brust, ist der schnellste Mensch der Welt, in Lichtgeschwindigkeit unterwegs durch Gotham City, wenn denn das kalorische Energielevel überhaupt stimmt. Der kann in sekundenschnelle Leben retten. Das sehen wir in der ersten, wie ich doch finde, recht spektakulären Szene, in der ein Hochhaus einstürzt in Gotham City und er wirklich Neugeborene im freien Fall aus diesem hoch einstürzenden Krankenhaus retten muss. Und er macht sich erstmal ganz gemütlich ein zweites Frühstück, ein Burrito in der Mikrowelle. Und dann fängt er ein paar Dutzend Säuglinge auf nebenbei und einen Therapiehund. Da merkt man auch schon so ein bisschen diesen Zungenschlag des Films aus dem Hause DC von Regisseur Andy Muschietti. Ja, und dann kommt das von dir angesprochene Zeitenspiel, denn wie jeder Superheld hat auch er ein schweres Trauma. Seine Mutter ist einst erstochen worden, angeblich vom Vater, der sitzt seitdem im Knast und er will eben in die Vergangenheit reisen, um seiner Mutter das Leben zu retten. Und wir wissen aus vielen Filmen, dass sowas gehörig in die Hose geht.
Muss einfach schief gehen oder zumindest passieren lauter Komplikationen. Jetzt fand ich zum Beispiel diese Begegnung mit ihm selbst, das können wir schon sagen, glaube ich, ne, dass das passiert, ist schon unglaublich witzig. Nicht nur, weil das gut gemacht ist, technisch, aber weil man eben wirklich zwei verschiedene Varianten eines Menschen sieht. Nicht? Das ist ein ganz anderer und der hat eine andere Art des Umgangs, der hat einen anderen Charakter und das so gleichzeitig zu spielen, also natürlich nicht gleichzeitig, aber eben vom gleichen Schauspieler zu spielen, das hat mich sehr beeindruckt, das hat mich auch berührt übrigens, weil diesen Versuch kann man nicht verstehen, Anna.
Diesen Versuch kann man total verstehen und ich bin da auch komplett bei dir, dass Ezra Miller, der ja tatsächlich aufgrund seines Privatlebens ein bisschen umstritten ist, der Film deswegen auch lange auf Eis lag, man auch nicht wusste, wie man diesen Film jetzt überhaupt ins Kino bringen sollte etc. Also einen riesengroßen Rattenschwanz hat sich das alles nach sich gezogen. Der macht das aber verdammt gut, weil er diese zwei Charaktere einmal so verschmitzt, lausbübisch, naiv in der Vergangenheit, also seine jüngere Version, der eben groß geworden ist mit der Mutter und dieses schwer traumatisierte Superhelden-Genie, was einfach sich selbst und seine Familie ja auf gewisse Weise retten will, wenn die aufeinandertreffen. Und auch das Wissen, was sie haben, beziehungsweise nicht wissen, was sie haben, weil natürlich hier auch gespielt wird mit der DC-Filmgeschichte. Wir haben ganz viele Gastauftritte. Ich glaube, ein, zwei können wir wirklich nennen, weil die auch schon im Trailer zu sehen ist. Ben Affleck taucht als Batman auf. Michael Keaton taucht als Batman auf. Wonder Woman ist dabei. Es sind natürlich ganz viele Anspielungen. Das sind Momente, wo auch tatsächlich, ich stehe DC eigentlich sonst immer so ein bisschen kritischer gegenüber, weil die sehr, sehr viel Müll fabriziert haben in der letzten Zeit. Aber da haben die wirklich so einen Ton gefunden und einen Film gemacht, wo ich so dachte, ja, das ist wirklich Superheldenunterhaltung auf ganz, ganz großem Niveau. Natürlich hat der Film ein bisschen das Problem. Wir haben vor zwei Wochen an dieser Stelle über Spider-Man gesprochen, der ja auch mit Paralleluniversen spielt und mit dieser, was passiert, dieses Kindheitstrauma, den Verlust eines Familienmitgliedes umkehren zu wollen. Da kommt The Flash nicht ganz ran, aber das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau.
Also komischerweise darf man das überhaupt Marvel und DC natürlich da mal vergleichen. Also ich muss da auch irgendwie an Spider-Man denken, eben an diese Verletzung aus der Kindheit, aus der Jugend. Also auch ein Held zu sein, der im normalen Leben, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber im normalen Leben doch eher schüchtern und zurückhaltend ist und diese Rolle dann ausfüllt, ein Held zu sein. Das hat mich schon an Spider-Man erinnert. Aber was mir wirklich auf den Wecker ging, das ist vielleicht auch eine Frage der Generationen. Das ist absurd, das zu sagen, aber ich weiß es, bei diesen Action-Szenen, ich hab's kaum ausgehalten. Es ist so unendlich lange. Also diese Szene, weißt du, auf dieser Ebene da, ich wusste nachher wirklich nicht mehr so genau, wer kämpft ja gegen wen, warum muss ich das überhaupt sehen? Es sind ja alles unkaputtbare Leute. Es berührt mich nicht, es beschäftigt mich nicht. Und ich dachte, man könnte doch einen Dramaturgen ransetzen, einfach mal sagen, Leute, nehmt 10 Minuten raus, dann sieht die Sache schon besser aus.
Ja, das ist aber, glaube ich, bei allen Superheldenverfilmungen der letzten Zeit das Problem. Ja. Das war auch bei den Guardians das Problem. Dieses Austauschbare, das ist eine riesengroße CGI-Schlacht, wo man irgendwann wirklich den Überblick verliert. Vor allem, weil The Flash ja auch ständig im Kreis läuft, um mal immer wieder nochmal eine Vergangenheitsvariante zu erzeugen. Mich nervt es auch, aber es hat dann hier gerade die von mir anfangs beschriebene Szene mit den fallenden Säuglingen etc. Das sind dann Momente, wo es funktioniert und vielleicht bin ich da auch zu sehr Fan oder zu sehr groß geworden mit diesen Filmen, dass ich dieses generische Action-Ding einfach irgendwann ausblende und mich hier so kleine kreative Einfälle dann doch irgendwie begeistert haben, alleine ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Der letzte Gastauftritt, da gab es bei mir im Screening wirklich fast Standing Ovations. Das fand ich dann irgendwie so eine Selbstironie, die DC dann doch irgendwie hat, die ich ja normalerweise von Marvel kenne, die ich großartig fand.
Ich finde das so charmant von dir, dass du jetzt nicht einfach gesagt hast, du bist deutlich jünger. Es hätte das alles abgekürzt, glaube ich, und dann noch ganz klar gesagt. Aber auf jeden Fall sind wir uns einig, dass es ein Film ist, der mal wieder zum Glück dieses Superhero-Genre etwas versucht neu zu definieren und damit durchaus ein paar sehr schöne Szenen hat. Das Problem ist vielleicht auch, Anna, dass der Anfang, du hast es ja ein paar Mal gesagt, so grandios ist, da hängt die Latte auch total hoch. Und man denkt sich, wow, wenn das jetzt so weitergeht, aber das kann eigentlich auch gar nicht so weitergehen. Auf jeden Fall lohnt sich dieser Film. Ich finde übrigens auch wegen Ezra Miller, egal was man jetzt über ihn so redet und was für eine merkwürdige Gestalt er auch sein mag, ich finde, er spielt das sehr verletzlich, sehr sensibel, mit einem großen Einfühlungsvermögen in The Flash, Anna. Ich bin gespannt, was kommt als nächstes eigentlich so in diesem Genre so auf und zu?
Es kommt noch Aquaman 2 in diesem Jahr. Es kommt, also ich fürchte, wir werden noch an der einen oder anderen Stelle in 12 Uhr mittags drüber reden müssen.
Ich freue mich drauf, Anna. Lieben Dank dir.
Sternkucker und Raumkadetten. Jedes Jahr feiern wir den Asteroidentag. In Erinnerung an den 23. September 3007 vor Christus, als der Arid Plains Meteorit auf der Erde einschlug.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Film von Wes Anderson, lief in Cannes im Wettbewerb Asteroid City. Dieser Film jetzt bei uns im Kino angelaufen. Anke Lewicke hat ihn auch in Cannes gesehen. Hallo, hallo, liebe Anke.
Hallo, lieber Knopf.
Und was wir gerade gehört haben, das war ja so eine herrliche Ansammlung von kleinen Strebern, die sich da auch versammeln in dieser merkwürdigen Stadt, Anke. Und bevor wir so über alles reden, was da auch verhandelt wird, ich denke mal, dass wir anfangen sollten, das ist ja typisch für diesen Regisseur, mit dem Setting. Also wenn man über diesen Film spricht, hat man sofort wieder diese typischen Wes Anderson-Bilder im Kopf. Was sind es diesmal für Bilder, die er hier geschaffen hat?
Ja, Wes Anderson, habe ich immer das Gefühl, ist so ein Spielkind, so ein Spätpubertierender. Und jetzt hat er sich vielleicht ein bisschen an den US-amerikanischen Science-Fiction der 50er Jahre so ausprobiert. Also es wird ein UFO landen, ein Alien wird auch aussteigen. Aber die Landschaft, wo der Film spielt, dieses titelgebende Wüstenkaff, das hat mich doch so ein bisschen auch erstmal an so einen John Ford-Western erinnert. Also so grüne Kakteen und dann bizarre Felsformationen. Und die machen gar keinen Hehl aus ihrem Pappmaché-Dasein, aber zitieren natürlich die große Weite des Westerns. Und vielleicht kann man das ja auch schon ein bisschen als ironischen Kommentar sehen, weil im nächsten Bild geht doch dann erstmal eine Atombombe hoch, was durchaus üblich war in den 50er Jahren. Und dann spielt das Ganze ja in diesem Wüstenkaff. Da ist eigentlich nur ein Motel, eine Garage und ein Diner. Und in dem Diner ist eine Frau mit ganz blauem, großem Lidschatten, die immer Erdbeershakes verkaufen will. Und dort kommen ja alle zusammen, weil 3007 vor Christus hat ein Krater, also ein Meteorit dort eingeschlagen. Man will dem gedenken und die hochbegabten Jugendlichen, die wir ja eben schon gehört haben, die sollen da auch gefördert werden. Da gibt es so einen Talentschuppen. Ja, und das sind so typische, ja, Wes Anderson-Jugendliche, würde ich sagen. Nerds, die haben ja auch so Pullis mit Brainiac drauf gestickt. Ja, und sie wissen eigentlich um ihre Neurosen, sie wissen auch um die Neurosen ihrer Eltern, die sich staunend anschauen und sich in andere Sphären und Universen wünschen.
Und alle Leute, die da sind, also in diesem Hotel gerade, müssen auch da bleiben, weil irgendwann wird nämlich eine Quarantäne ausgerufen, weil ja die Aliens unterwegs sind. Ein UFO ist da also und landet da auch. Also deshalb müssen die alle da bleiben, Anke. Und damit entsteht so eine schöne klaustrophobische Situation. Alle nehmen das ja ziemlich gelassen hin, übrigens auch wenn eine Atombombe da explodiert. Ich, das ist ja damals auch eine Sensation, lass mal schauen, interessant, schön. Jedenfalls, die sind da in den 50er Jahren tief verwurzelt, finde ich, das ist schon klar, das ist auch Zeitgeist, Anke. Und es ist eben wie immer bei ihm auch so ein Blick auf die amerikanische Gesellschaft, so skurril und merkwürdig alles ist, was da so geredet wird. Es ist immer auch ein Stück damaliger Realität.
Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn man so das Militär als System sieht, also das taucht ja immer wieder auf, einmal um alles abzusperren, aber auch um zu gedenken. Und wenn man diese Männer in Uniformen sieht, ist es natürlich so ein bisschen künstlich stilisiert wie immer, aber es gibt diesen realen Überhang. Und ich finde das dann auch ganz spannend. Also es geht wie immer um dysfunktionale Familien, Beziehungen und sonst was. Aber wie das auch so ein Zeitkommentar wird, weil die 50er-Jahre-Science-Fiction, die waren ja auch immer Paranoia, Kalter Krieg, die Aliens haben den Kommunismus, die Gleichförmigkeit und was weiß ich nicht verkörpert. Und ich meine, was hier aus dem UFO steigt, ist, glaube ich, das herzallerliebste Alien, das ich seit IT gesehen habe, wird gespielt von Jeff Goldblum, hat total melancholisch Augen und wird dann aber auf einmal zur Zielscheibe von Meuchelmördern und alles. Und diese ganze Hetzkampagne, die dann ausbricht, das finde ich schon ganz interessant. Das hat auch noch viel eigentlich mit der Gegenwart zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Also, dass das Militär sich eigentlich auch den eigenen Feind schafft.
Also ich fand auch nach langer Zeit einer gewissen Ermüdung, gebe ich auch zu. Also ich sehe diese Settings in seinen Filmen immer gern, aber irgendwann war mir das jetzt auch mal zu viel. Diese Schauspieler, die immer möglichst ausdruckslos ihre Texte runterrasseln, diese statische auch. Also ich hatte irgendwann mal genug von Wes Anderson. Hier muss ich sagen, vielleicht aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, weil es doch auch so eine Aktualität hat und so eine auch konkrete Haltung zu der Gesellschaft, war das mal wieder ein Film, den ich richtig gern gesehen habe.
Ja, aber hängt es nicht auch damit zusammen, dass man jetzt wieder mehr an die Figuren drankommt, dass die Figuren in ihren Kostümen mit ihrer monotonen Aussprache also auch wieder so ein Eigenleben bekommen? Also diese hochbegabten Kids, die hat man doch alle direkt lieb, weil man sie so verstehen kann, weil man so verstehen kann, dass sie am liebsten überall abhauen möchten, dass sie sich aber auch in ihr Wissen flüchten, dass das Wissen ihnen auch Schutz gibt. Und gleichzeitig diese ganzen Erwachsenen, also Jason Schwartzman, der ja den Kriegsfotografen spielt, Vater von 4 Kindern, völlig überfordert als Witwer. Und seine Kamera hat er immer um, wie als sei er immer im Einsatz. Und dann die von Scarlett Johansson gespielte Schauspielerin. Das ist doch alles auch, wie die beiden sich dann annähern und flirtern. Das finde ich total auch schön inszeniert. Also beide sind in ihren Motelzimmern, beobachten sich durchs Fenster. Er entwickelt Bilder, zeigt ihr die dann. Und durch den Fensterrahmen ist er ja so eingerahmt und wird selbst zum sprechenden Bild. Und er guckt ihr dann immer wieder durch die Fensterscheibe zu, die dann wie eine Leinwand ist, wie sie so die ganzen Sachen probt. Also eine Scheidung, eine Nacktszene, eine Selbstmordszene. Und wir bekommen natürlich mit, dass in dem Spiel auch viel von dieser Figur im Film verhandelt wird. Also ich fand das irgendwie doch alles auch, ja, die gingen mich was an, die Figur.
Und damit hättest du auch noch mal ein paar Namen genannt. Das sind ja wieder unglaublich viele Stars. Für Cannes natürlich war das toll, weil die auf dem roten Teppich standen. Also Willem Dafoe müssen wir noch erwähnen. Natürlich Tom Hanks müssen wir erwähnen. Und manchmal sind das ja nur winzige kleine Rollen. Also die tauchen noch mal kurz auf und dann ist auch wieder gut. Aber sie bereichern diesen Film und sie drängen sich nicht nach vorn, sondern sie gehören zu diesem unnachahmlichen Wes Anderson Ensemble. So auch in seinem neuen sehenswerten Film Asteroid City jetzt im Kino. Ich danke dir, Anke.
Ja, ich heb jetzt ab. Tschüss.
Gleich erzählen wir Ihnen hier in 12 Uhr mittags natürlich wegen eines Films eine ganz unglaubliche Geschichte. Die Geschichte von Tanja, Tagebuch einer Guerillera. So heißt dieser Dokumentarfilm über den Lebenswerk einer, ja, das ist eine Niederländerin, die dann aber in den Kampf zieht. Und zwar in Lateinamerika. Diese Geschichte ist eine dokumentarisch erzählte, sehr genau recherchierte Geschichte. Tanja lebt ja auch noch und erzählt auch selbst, was sie damals erlebt hat, was auch so ihre Beweggründe waren. Ich habe oft gedacht an Tamara Bunke, die dann DDR ja so eine Heldin war, sie ist in Argentinien geboren, aber in der DDR aufgewachsen und ging dann unterm Kommando von Che Guevara in den Kampf, ist dann auch umgekommen in diesem Kampf und sie war so eine Heldin in der DDR und interessanterweise war ihr Kampfname ja auch Tanja, also deshalb ist diese Verbindung fast ein bisschen unheimlich. Tanja, Tagebuch einer Guerillera, läuft jetzt im Kino und gleich rede ich mit dem Regisseur über diesen Film nach Jonathan Richman, The Modern Lovers, Egyptian Reggae. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über eine Geschichte, die man sich nicht ausdenken kann. Wenn es ein Spielfilm wäre, wäre das wieder so ein Fall, wo man sagt, ein bisschen viel Fantasie ins Drehbuch hineingesteckt. Aber was erzählt wird in dem Film Tanja, Tagebuch einer Guerillera, ist eine wahre Geschichte. Eine Geschichte, die, ich denke, uns auch heute sehr viel angeht. Denn wir sind in Zeiten, wo Menschen darüber nachdenken, wie kann man eingreifen, wie kann man Gesellschaft verändern, was sind die richtigen Mittel. Über all das habe ich nachgedacht bei diesem sehr, sehr spannenden Film von Marcel Mettelsiefen, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich erwische dich in Barcelona, da lebst du nämlich. Du hast selbst auch eine, finde ich, sehr spannende Biografie. Also deine Mutter kommt aus Ecuador oder dein Vater?
Meine Mutter ist aus Ecuador.
Deutscher Vater, aufgewachsen bist du aber in Berlin und bist irgendwann auf diese Geschichte gestoßen, die ja auch eine internationale Geschichte ist, von Tanja eben, die ja aus den Niederlanden stammt, die nach Kolumbien gegangen ist. Und vielleicht kannst du dann, das muss für dich ja der Ausgangspunkt gewesen sein für diese Geschichte, sagen, was mit Tanja dort passiert ist.
Genau. Wie du bereits gesagt hast, meine Mutter ist Südamerikanerin, ich bin zweisprachig aufgewachsen und arbeite eigentlich als Filmemacher fast ausschließlich im Nahen Osten, in der arabischen Welt, viel in Afghanistan, viel in arabischen Frühling. Und ich hatte immer den Wunsch gehabt, ein Thema in Südamerika zu finden. Nun ist das nicht so einfach, ein Thema, ein südamerikanisches Thema zu pitchen, einem Sender vorzuschlagen. Und insofern war hier die Möglichkeit, über eine Holländerin, die sich vor 20 Jahren in den Kopf gesetzt hat, die Welt zu verändern und zu verbessern, und nach Kolumbien zog, ein Thema über Kolumbien machen zu können. Mhm. Ich habe 2014 gab es auf Kuba die Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC. Die FARC ist eine linke, damals in den 70er Jahren entstandene bewaffnete Bewegung. Und die sind seit den 70er Jahren im Krieg gewesen. Bis man sich 2014 an einen Verhandlungstisch gesetzt hat und da in Havanna. Und dann bin ich dort, sehe im Konferenzhotel die täglichen Pressestatements und da ist diese blonde Tanja. Gut aussehend, blond, jung, immens gute Sprachkenntnisse, vor allem Spanisch, sprach sie akzentfrei und ich dachte mir, who the fuck is she? Und habe dann ihre Biografie gelesen und wie du gerade gesagt hast, das liest sich so unglaublich spannend. Fiktion fast. Und dann dachte ich, okay, ich will gerne einen Film über sie machen.
Also, wir werden gar nicht alles jetzt erzählen, ja. Das sieht man ja im Film sehr gut, aber zumindest musstest du mal beschreiben, vielleicht diesen Übergang. Sie geht ja als Au-pair-Mädchen dorthin, okay. Und sie sieht okay. Natürlich auch, was los ist in diesem Land. Das ist völlig klar. Ja. Aber dass sie dann eben zur FARC geht und dort eben im Dschungel jahrelang mit diesen Menschen verbringt und mit denen gemeinsam kämpft, ja. Das ist schon ein ganz merkwürdiger Schritt, auch ein radikaler Schritt natürlich.
Tanja, 20-jährig, Anfang 2000er, eben ist gerade mit der Schule fertig und will raus in die Welt und will die Welt verändern. Sie hört, man kann in Kolumbien in der Schule Englisch unterrichten, kommt dorthin und merkt, plötzlich, dort ist die soziale Schere, der Unterschied zwischen Arm und Reich ist so viel größer als all das, was sie aus Holland kannte, dass sie sich anfing, Fragen zu stellen. Und über eine kolumbianische Freundin kam sie dann in die Berührung mit der FARC. Die FARC, eine linke bewaffnete Bewegung, war gerade dabei, Leute innerhalb der Universität zu rekrutieren. Und Tanja war grandios dafür, weil sie war keine Kolumbianerin und niemand würde auf die Idee kommen, dass jemand zur Waffe greift für ein Land, was nicht ihres ist. Und so kommt Tanja immer mehr in diese in den Strudel der Bewegung und muss irgendwann nach einem Jahr die Entscheidung treffen. Ein großer Anschlag war geschehen und sie war nicht mehr in Sicherheit, ob sie zurück nach Holland fährt oder tiefer in den Dschungel und dann wirklich sich der FARC anschließt. Und sie entschied sich für das Zweite.
Es ist ein schrecklicher Bürgerkrieg gewesen, also hunderttausende Tote, paramilitärische Banden, die FARC auch mit ihren Terrormethoden, das muss man ganz klar sagen, also was da passiert ist, ist einfach absolut schrecklich, eine Tragödie für dieses Land. Und du beschreibst ja auch im Gespräch mit ihr, sie ist heute so 45 etwa, ja, wie sie dazu steht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die Haltung, die man dann einnimmt zu einer ja durchaus nachvollziehbaren, idealistischen Haltung, das finde ich völlig unstrittig, aber dann diese Konsequenzen auch zu betrachten. Also es ist eine sehr ambivalente Geschichte.
Eine absolut ambivalente Geschichte. Und ich glaube, dieser Film ist am Ende ein Film von einer Frau auf der Suche und vor allem der Schwierigkeit nicht nur eines Landes, sondern auch für Tanja selbst Frieden mit sich zu finden, zu schließen. Tanja hat alles auf eine Karte gesetzt. Sie dachte, sie würde wirklich etwas bewirken können und fand damals, dass da bei Gewalt ein legitimes Mittel ist. Im kolumbianischen Kontext, weil da es war ein absolut gewalttätiger Bürgerkrieg. Nun fand ich genau diese Frage sehr, sehr spannend zu fragen, wer entscheidet denn eigentlich, ob man jetzt eine Freiheitskämpferin ist oder eine Terroristin? Und gerade im Fall Tanja, da gab es ein Tagebuch, was sie geschrieben hat, wo sie auch sehr viele Zweifel reingeschrieben hat und eigentlich sehr intime Gedanken, die nur für sie bestimmt waren. Das Tagebuch wird gefunden von der kolumbianischen Regierung, es wird veröffentlicht und diese Zweifel sind dann plötzlich in der gesamten Welt. Und von außen hat man dann auf dieses holländische Mädchen als das blonde, naive Mädchen gesehen. Da war sie noch keine Touristin. Als sie dann aber 2 Jahre später die Möglichkeit hatte, Sachen zurechtzurücken, und nutzte sie diese Möglichkeit und sagte, wenn ihr nach wie vor glaubt, ich zweifle oder ich bin hier gegen meinen Willen, so kommt ihr, kolumbianische Regierung, und ich empfange euch mit Kalaschnikows und mit Mörsergranaten. Und das war der Moment, wo sie zur Terroristin wurde. Ich glaube, gerade wir in Deutschland, wir werfen unserer Großelterngeneration vor, dass sie keinen bewaffneten Widerstand geleistet haben gegen ein Unrechtsregime. Und wie du selber gerade gesagt hast, es gibt immer mehr politische Gruppierungen, die versuchen, aktiv zu werden. Insofern ist diese eine Frage stellen, wo bewaffneter Widerstand nicht nur legitim, sondern erforderlich gewesen ist. Und jetzt, wo man logischerweise, ich bin für keine Gewalt, sagt, ist es sehr schwer, es zu rechtfertigen. Dieser Spannungsfeld fand ich immer sehr, sehr spannend.
Also das Tagebuch, das ist ja auch der Titel deines Films, nicht zufällig, ist natürlich auch wiederum für den Dokumentaristen ein Glücksfall gewesen. Das ist damals veröffentlicht worden. Du hast die Journalistin auch in deinem Film. Sie ist auch eine Art Gegenspielerin, finde ich, zu Tanja selbst. Und all die Informationen aus dieser Zeit, die sind ja diesen Tagebüchern entnommen. Als Zuschauer, Zuschauerin, finde ich, kann man sehr wohl auch in diesen Film hineingehen und sich seine eigenen Gedanken machen. Denn selbstverständlich, vieles bleibt auch rätselhaft. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Regisseur von Tanja, Tagebuch einer Guerillera, Marcel Mettel. Und ich bin gespannt auf dein nächstes Werk. Dankeschön.
Danke euch. Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Gib dir Geld, dann kannst du gehen, wohin du willst. Du musst dir das hier nicht antun.
Deine Tochter sitzt im Rollstuhl. Ja, meinst du, das wäre passiert, wenn du dich damals richtig verhalten hättest?
Die sitzt da drin, weil du abgehauen bist.
Guck einmal hin.
Ein großes Drama wird hier erzählt und spätestens als Tolstoi, als einem großen Roman Anna Karenina, wissen wir alle ganz genau, dass eben die unglücklichen Familien immer ganz besonders sind und ganz einzigartig. Und so ist auch diese Geschichte die Geschichte einer Familie. So heißt dieser Film schlicht und einfach. Und in diesem Film glänzt Anna-Maria Mühe sich eine ihrer bisher tollsten Rollen, auch eine große Herausforderung. Sie ist unterwegs. Sie wollte eigentlich auch hier im Studio sein. Wir haben uns schon alle sehr drauf gefreut. Aber ich hoffe mal, dass ich sie ans Telefon bekomme, damit wir über diesen außergewöhnlichen Film reden können. Und auch der Mann, der diesen Film gemacht hat, sitzt da wohl im Auto. Also wir werden mal sehen, ob es funktioniert. Auf jeden Fall herzlich willkommen in der zweiten Runde. Was auf jeden Fall funktioniert, weiß ich nämlich das Gespräch mit Claire Simon. Das habe ich nämlich gestern schon geführt mit ihr im Kino Arsenal aus Paris. Kommend ist sie jetzt gerade hier, hat auch mit Studenten, Studentinnen gesprochen, hat also ihre Erfahrung weitergegeben und mit mir gesprochen über die große Retrospektive. Ihr eindrucksvolles Lebenswerk können wir jetzt besichtigen. 12 Filme kann man sehen in Berlin. Und es wird höchste Zeit, dass wir dieses Werk kennenlernen, denn bisher ist es leider bei uns in Deutschland noch nicht so richtig bekannt. Das wird sich jetzt aber vielleicht verändern durch die Retrospektive. Und damit hallo und herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Es hat geklappt. Zumindest das Telefon hat geklappt, die Verbindung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt zumindest befragen kann, die beiden. Denn Sie sind unterwegs, habe ich ja schon gesagt, von München aus nach Berlin, hatten die Hoffnung, Sie schaffen es, haben es aber nicht geschafft und sind jetzt aber ganz ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Nicht, dass Sie denken, Sie telefonieren jetzt hier also während dieser Fahrt. Das ist nicht der Fall. Anna-Maria Mühe und Carsten Dahlem, hallo erstmal.
Hallo,
wir freuen uns sehr.
Ich freue mich, dass ich mit euch reden kann über diesen beeindruckenden Film. Es ist ja das Debüt, zumindest das Kinodebüt von Carsten Dahlem, den wir natürlich als hervorragenden Drehbuchautor sehr gut kennen. Also ich denke natürlich sehr gern an Freier Fall zurück, da bist du Co-Autor, ein Kultfilm inzwischen, aber eben auch an Fremde Tochter. Jetzt also zum ersten Mal auch Regie geführt und der Stoff ist so schwierig, das Drama ist so groß, dass ich mir dachte, und das kannst du ruhig sagen, auch wenn sie neben dir sitzt, dass du wahrscheinlich von Anfang an oder doch schon sehr bald an eine Schauspielerin wie Anna-Maria Mühe gedacht hast, weil da war klar, da kann im Prinzip auch nicht so viel schiefgehen.
Naja, wie gesagt, es ist mein Debüt und ich habe bereits eigentlich beim Exposé, beim ersten Satz, bei der Idee, habe ich immer gedacht, das muss die Anna spielen. Mhm. Weil ich weiß natürlich, wie wahnsinnig gut sie ist. Und wie gesagt, als Debütant kann man sich sehr viel wünschen, ja, und Redaktion und Produktion sagen, ja, das ist ein schöner Wunsch, ob der in Erfüllung geht, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich der Anna einen Brief geschrieben, habe ihr das Drehbuch dazugelegt und eine Woche später kam der Anruf und wir hatten gerade Lockdown und wir wohnen nicht so weit entfernt voneinander und dann konnten wir den ersten Spaziergang im Volkspark Friedrichshain machen, genau.
Und Anna, was war es jetzt für dich? Also diese Rolle ist schon auch in deinem Werk ungewöhnlich. Du hast viele schöne Figuren schon spielen können, aber das ist dann doch nochmal was anderes, diese junge Frau im Rollstuhl sitzend, auf den Schultern die Last des großen Schicksals dieser Familie. Also beim Lesen hat sich das dann auch schon so mitgeteilt für dich?
Ja, absolut. Also das war wirklich so ein kleiner Schatz, den man manchmal hat. Und das war einer davon. Und es war einfach sehr, sehr gut geschrieben. Ich hatte sofort ein Gefühl dazu und wollte die Chrissy ziemlich schnell mit Leben füllen. Und das ist natürlich für eine Schauspielerin ein Geschenk, so eine komplexe Figur spielen zu dürfen.
Dann lasst uns vielleicht, ohne zu viel zu verraten, ich denke, wir schaffen das ganz gut, also den Kern gewissermaßen zu umschiffen, aber wir können zumindest beschreiben, was Chrissy für ein Mensch erstmal ist. Denn wir lernen sie ja kennen als sehr schroff, sehr abweisend, von Wut erfüllt, nicht die auch ständig ausbricht. Es flammt ja immer so in ihr geradezu. Sie sitzt im Rollstuhl, kehrt zurück in dieses Haus, wo ihr Vater wohnt. Die Mutter ist ja schon längst weg. Was ist mit ihr geschehen?
Sie hatte einen Autounfall. Sie hat sich entschieden, Stuntfahrerin zu werden und hat da einen Unfall gebaut und sitzt dann im Rollstuhl und ist sozusagen auf Hilfe angewiesen, hat kein Geld, ist nicht versichert und muss zu ihrem Vater zurück. Und da kommt sozusagen das große Schicksal wieder über beide, weil diese Trauer, die Wut und das Verdrängen einfach so präsent ist bei beiden und sie müssen sich plötzlich miteinander auseinandersetzen und Kämpfe führen, die sie lange nicht geführt haben.
Carsten, jetzt ist eine Stuntfrau erstmal was Ungewöhnliches, finde ich, im Kino überhaupt, dass man so eine Geschichte miterzählt. Aber du beraubst sie ja der, im wahrsten Sinne des Wortes, der Mobilität. Sie war ja nicht nur als Stuntfrau ständig unterwegs, sondern sie hat ja offenbar auch viel im Ausland gearbeitet, nicht? Also sie war doch schon immer unterwegs und jetzt muss sie nach diesem Unfall wieder zurückkehren zum Vater in diese klaustrophobische Situation. Was war das für eine Entscheidung auch in der Geschichte, sie so zu erzählen?
Naja, es gibt in dem Film eine Szene am Friedhof, ganz am Ende, mhm. Da sagt die Chrissy zum Vater, warum haben wir das eigentlich nicht früher gemacht? Musste ich erst so zu dir kommen? Und dann sagt der Vater, wärst du sonst gekommen? Und dann gibt es keine Antwort, aber man sieht eigentlich im Gesicht von der Chrissy, dass sie wahrscheinlich nicht so gekommen, dass sie nicht gekommen wäre, ohne dass man ihr die Mobilität geraubt hätte. Also eigentlich musste erst was Schlimmes passieren, ja, dass der Rollstuhl ein Vehikel ist, was die beiden aneinander kettet, um letztendlich was noch Größeres, das Trauma, den Unfalltod ihres Bruders, dass sie das verarbeiten können.
Und dieser Tod, das werden wir jetzt, wie gesagt, nicht verraten, ist nochmal verbunden ja mit einer verdrängten Schuld. Ich würde das so ganz allgemein wirklich lassen, weil diese Schuldzuweisungen sind ja auch ein wichtiges Element dieses Films, dieses ständige sich miteinander auseinandersetzen. Und ich fand das sehr berührend. Anna, da müssen wir unbedingt jetzt auch Michael Wittenborn nennen, also als sein Vater, weil das ist ja wirklich fast ein Kammerspiel zwischen euch beiden. Es gibt dann doch durchaus ein paar Szenen draußen, aber diese Intensität der Szenen, dieses ja auch sie einander abarbeiten und reiben, das war dann sicherlich auch für dich ein perfektes Zusammenspiel mit ihm.
Absolut, das war ganz toll. Wir hatten eine unglaublich schöne Energie zusammen. Wir hatten das Glück, dass Carsten mit uns vor den Dreharbeiten eine Woche vorher geprobt hat, was ja selten mittlerweile vorkommt. Und das war schon mal gut, um sich so kennenzulernen, um zu hören, wie der andere spricht, was er sagt, was er eigentlich meint, wenn er das sagt. Und so, um Lust aufeinander zu bekommen. Und das war dann beim Drehen wirklich eine reine Freude. Also Carsten hat irgendwann mal gesagt, es war wie so ein Ping-Pong. Wir haben uns die Bälle eigentlich so zugespielt. Und ich sag über Michael, ich musste eigentlich nur noch reagieren und dasselbe sagt er über mich.
Ja, das ist sehr charmant ausgedrückt von ihm. Ich finde nämlich gerade so spannend, das wäre genau das Gegenteil oder so toll an dieser Figur, dass Chrissy ja da eben so aktiv ist, auch in ihrer Wut, ist sie eine unglaublich aktive Frau und man merkt bei ihr auch immer wieder, dass sie sich mit den Menschen auch auseinandersetzen will. Ja, vielleicht ist sie sogar diejenige, die am meisten Wert legt auf Wahrheit.
Absolut. Ich glaube, sie ist auch diejenige, ich meine, sie ist ja am Ende auch diejenige, die sozusagen das versucht aufzulösen. Mehr verraten wir jetzt aber nicht. Ja. Aber am Anfang ist es schon so, lernen wir sie in einem Zustand kennen, finde ich, wo sie keinen Lebensmut mehr hat und keine Lebenslust. Und die dann sozusagen wiederzufinden, trotz dieser schrecklichen Stimmung zu Hause, das war für mich eine Aufgabe für die Figur.
Carsten, was ich so schön finde, also wir reden jetzt über den Streit und über diese Aggression, ist ja auch ganz klar, was da alles so passiert. Es gibt so schöne lichte Augenblicke auch in diesem Film immer wieder, wo man merkt, die beiden sind eben doch auch vertraut miteinander. Das ist die Tochter, das ist der Vater, egal was da vorgefallen ist und was sie sich vorwerfen vielleicht. Aber es gibt eine Vertrautheit, eine Intimität, die ich für diesen Film ganz wichtig finde, sonst würde man es vielleicht auch gar nicht aushalten.
Absolut. Aber ich hatte wirklich das Glück, mit zwei großartigen Leuten zusammenzuarbeiten, die diese beiden Figuren Schicht für Schicht ganz, ganz klein entblättert haben. Und es war relativ schnell, schon bei den Proben hat man gemerkt, dass die beiden, was Anna gerade gesagt hat, dass sie sich die Bälle hin und her gespielt haben.
Und das sieht man in jeder Sekunde. Ich würde auch gerne noch eine Sache ansprechen, vielleicht zum Schluss, weil wenn wir von diesem großen Drama sprechen, das ist eine Familiengeschichte, da sagt dann auch der Titel durchaus schon, aber dieses Suchen nach Wahrheit, das ist ja etwas, was in Familien, finde ich, besonders schwer ist, egal was vorgefallen ist, selbst wenn es jetzt nicht so was ganz Schreckliches ist wie in eurem Film, gerade durch diese Nähe, durch die ständig tradierten Geschichten, die man sich immer wieder neu erzählt. Also ich finde, der Film erzählt auch etwas davon, wie schwer es ist, eigentlich mit den vertrautesten Menschen, kann man das so sagen, Wahrheit zu finden?
Absolut. Ich glaube, das ist eh immer das Schwerste, ne? Weil man ja auch von den vertrauten Menschen auch immer geliebt werden möchte. Und wenn man sich dann mal die Wahrheit auf den Kopf zusagt, dann tut es vielleicht auch mal weh. Und das tut natürlich viel mehr weh von den Menschen, die einem am nächsten sind.
Genau, das ist der Kern dieses Films, dieses großen Dramas. Carsten hat also zum ersten Mal jetzt einen Kinofilm auch selbst inszeniert. Und würde es nochmal tun, Carsten?
Also ich habe schon Feuer gefangen, auf jeden Fall, ja.
Also wir drücken alle die Daumen.
Es wird nicht einfacher jetzt, aber ich hoffe, dass ich demnächst meinen zweiten Film machen darf.
Also ich kann nur jeder Schauspielerin und jedem Schauspieler wünschen, mal mit Carsten zu arbeiten.
Vielen Dank.
Dann hoffe ich, dass vielleicht sogar ihr beide wieder zusammenarbeitet, dass wir uns in dieser Kombination dann auch tatsächlich nächste Mal in die Augen sehen können. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Fahrpause. Jetzt gute, sichere Weiterfahrt nach Berlin. Heute Abend natürlich eine tolle Premiere. Der Film läuft aber schon in den Kinos. Heute ist eben die Berliner Premiere. Jetzt bereits im Kino zu sehen, die Geschichte einer Familie mit Anna-Maria Mühe, der erste Film von Carsten Dahnem. Vielen Dank euch, alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank,
Knut. Tschüss.
Radio 1 präsentiert Juicy Movies, das 29. jüdische Filmfestival. Noch bis zum 18. Juni an vielen Orten in und um Berlin und Potsdam. Alle Infos auf radio1.de. Über 60 Filme, quer durch alle Genres. Vom Blockbuster über Komödien bis hin zum Arthouse-Kino. Und nach jedem Film gibt es spannende Diskussionen mit Filmschaffenden aus aller Welt. Juicy Movies. Tauchen Sie ein in eine außergewöhnliche Festivalwoche mit 2 Wettbewerben und 4 Filmreihen. Von den Juicy Horror Movies bis hin zur Hommage an Hollywood-Regisseur Jack Garfine. Radio 1. Für alle, die sich schon ganz juicy fühlen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Und das Besondere bei diesem Festival, das noch so als Nachtrag ist, die Tatsache, dass schon die Preisverleihung war. Es ist immer so, also gestern war Preisverleihung im Filmkunst 66. Sehr, sehr schön übrigens. Tolle Filme sind da ausgezeichnet worden. Aber das Festival geht noch weiter. Also bis Sonntag zum Beispiel gibt es dann am Sonntag selbst im Jüdischen Museum ab 14 Uhr Binge-Watching. Da kann man sich eine Serie anschauen aus der DDR. 1972 die Bilder des Zeugen Schattmann. Das sind die Erinnerungen von Peter Edel, also Maler und Autor, der 6 KZ überlebt hat und in der DDR diese Geschichte aufgeschrieben hat, wurde verfilmt. Und das Interessante ist, man kann nicht nur die 4 Filme sehen, sondern es gibt dazwischen ein Gespräch, das ich moderieren darf mit Lisa Schoss. Und die hat ein fulminantes Buch geschrieben über Juden und ihre Geschichten im DDR-Kino und Fernsehen. 600 Seiten, das ist ein wichtiges Werk, bei der DEFA-Stiftung erschienen. Und sie wird darüber sprechen, welche Bilder da produziert wurden. Das ist eine sehr differenzierte Arbeit, lohnt sich nach dem ersten Teil. Also 14 Uhr läuft der erste Teil, dann das Gespräch und dann laufen die anderen 3 Teile. Das am Sonntag und für alle, die beim Festival nicht dabei sein konnten, noch ein ganz wichtiger Hinweis, die Preisträgerfilme sind alle nochmal zu sehen und zwar im Kino Zentral. Montag, Dienstag und Mittwoch Open Air wird es da gezeigt. Also die Gewinnerfilme dieses Festivals sind im Kino Zentral noch nachzuholen. Eine sehr besondere Empfehlung habe ich noch für Sie zum Schluss, nämlich eine Retrospektive mit dem Werk von Claire Simon. Sie ist eine der ganz großen französischen Dokumentar- und Spielfilmregisseurinnen, eine Entdeckerin von Wirklichkeit. Sie ist geradezu besessen von Wirklichkeit und kein einziger Film von ihr war bisher in einem deutschen Verleih. Das ist wirklich sehr schade. Umso schöner ist es jetzt, dass es diese Retrospektive mit ihren Arbeiten gibt. Das Gespräch gleich mit Claire Simon, die übrigens einen deutschen Schwiegersohn hat. Also ein bisschen Deutsch versteht sie, aber wir haben auf Englisch gesprochen. Hören Sie gleich. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, mich zu unterhalten mit einer der wichtigsten französischen Regisseurinnen. Und zwar sowohl im fiktionalen Bereich, also Spielfilmbereich, als auch im dokumentarischen Bereich. Ich denke sogar als Dokumentarfilmregisseurin ist sie noch bekannter. Mit Filmen, die immer wieder auch auf der Berlinale zu sehen waren. Gerade bei der letzten Berlinale lief ihr großartiger Film Our Body, der sehr berührend war. Jetzt endlich gibt es eine umfangreiche Retrospektive mit ihren Filmen. Man kann sehr viele Filme sehen. 12 sind es im Kino Arsenal, wo wir uns auch gerade treffen. Und man muss es mal sagen, kein einziger Film war bisher im deutschen Verleih. Das ist eigentlich unvorstellbar bei einer Regisseurin, die so ein großes, schönes Werk geschaffen hat. Umso schöner ist es, dass sie aus Paris angereist ist und dass man ihre Filme sieht und dass sie außerdem auch noch Englisch spricht. Claire Simon, so good to see you. Hello, hello.
Hello.
Und Claire, als erstes mal wirklich die Frage, wie kam es bei Ihnen, dass Sie auf beiden Feldern gearbeitet haben? Also, dass Sie sowohl sehr wichtige, sehr auch eindrucksvolle Dokumentarfilme gemacht haben, aber immer wieder auch dann im fiktionalen Bereich arbeiten. Das gibt es in Deutschland übrigens auch. Helke Misselwitz zum Beispiel ist so eine Dokumentarfilmregisseurin, die immer wieder auch Spielfilme gemacht hat. Aber warum gibt es bei Ihnen diese beiden Seiten?
Because documentary and fiction or cinema, both. Usually I look for stories when I do a documentary and I look for reality when I do a fiction. And I am interested very much in both. It's only that... when you do a documentary, the film is the survey of the film. It's discovering the film you are doing. And in fiction, you have to program much more. Even though I want the fiction films to be really an event for me, for the actors, as it is in documentary.
Also sie macht das beides, weil beides ist Kino. Sie interessiert sich für Kino. Sie ist eine Kinoregisseurin. Und sie sagt so schön, wenn sie einen Dokumentarfilm macht, dann sucht sie nach der Geschichte, die sie erzählen will. Wenn sie einen Spielfilm macht, dann sucht sie nach der Wahrhaftigkeit, nach der Realität. So heißt auch diese schöne Reihe Formen des Realen. Das ist ja genau der Titel dieser Retrospektive. Also sie sucht jeweils immer nach der Wahrhaftigkeit, nach der packenden Geschichte, die sie macht. Und wenn sie jetzt, na klar, einen Dokumentarfilm macht, dann entsteht der Film während des Drehens. Das ist ja die Wirklichkeit. Wenn sie einen Spielfilm macht, dann muss sie schon planen. Da muss schon klar sein, wie das alles abläuft. Aber auch da wünscht sie sich ein Abenteuer, eine Entdeckung zusammen mit den Schauspielern, mit denen sie diese Filme macht. Also, und wir können das bei dieser Retrospektive ja auch wunderbar mal nachvollziehen an einem ganz konkreten Beispiel. Also wir haben den Film Gare du Nord, der also ein Spielfilm ist. Und dann gibt's kurz davor, also am Donnerstag läuft dann Human Geography. Und das ist wiederum ein Dokumentarfilm, der dort aber auf dem Bahnhof spielt. Und beide Filme also haben teilweise sogar die gleichen Geschichten.
Yes, this was the idea to take. It's the largest European railway station, the Gare du Nord. It's fascinating. It's like a cavern of stories. And I had made a big survey and then write a script and cast the people in the station and also famous actors. And then I wanted to do also the documentary. It was a very nice experiment. I spent 5 years in the station. It's very interesting for famous actors to play in the station because it's like they change their voice. It's like being in the public. And for the documentary, it was really fascinating how so many people who have diplomas, who are so skilled, and they have so horrible jobs because nobody, it was really interesting.
Also beide Filme waren für sie sehr spannend und sehr aufregend. Der Gare du Nord ist wirklich der am meist genutzte Bahnhof in ganz Europa. Ein Riesenbahnhof, wo unheimlich viel los ist. Und da hat sie eben diesen Spielfilm gemacht, hat sie erstmal recherchiert. 5 Jahre hat sich immer auf diesem Bahnhof aufgehalten, um diese Geschichten zu finden. Und hat also zum einen Gare du Nord, also als Spielfilm gedreht, mit teilweise sehr berühmten Schauspielern. Reda Kateb zum Beispiel ist ein sehr bekannter Mann. Und hat mit denen dort gearbeitet. Und für die war das auch eine besondere Erfahrung, so eine Öffentlichkeit. Sie reden anders, sie bewegen sich anders, nicht? Sie sind in der Realität. Das war die eine Erfahrung. Und dann eben der Dokumentarfilm, der auch entstanden ist dort, da hat sie besonders beeindruckt, dass da Menschen arbeiten, teilweise in Jobs, die weit unter ihrem Ausbildungsniveau liegen. Also Menschen, die ganz tolle Ausbildung haben, ganz tolle Berufe eigentlich machen könnten, arbeiten dort prekär gewissermaßen. Und beides war wichtig. Yes. Haben Sie beide Filme gleichzeitig gemacht?
Yes, more or less. I had really done the script, the casting, then I shot the documentary, then I begin the editing, then I shot the fiction, then I finish the editing of the documentary, finish the editing of the fiction. But it was all mixed, yes. All not mixed, but it was one after the other. And I tried to, to give different movements.
Also sie hat es wirklich fast gleichzeitig gemacht, oder zumindest kurz hintereinander. Also hat da gedreht, dann geschnitten, dann wieder am Dokumentarfilm gearbeitet, dann an diesem Spielfilm. Und das ist weit sich vermischt. Aber es sind eben wirklich zwei verschiedene Perspektiven, zwei Blickrichtungen auf diesen Bahnhof. Und ich sage nochmal, wann die Filme laufen. Also am kommenden Sonntag, also am 25. Sonntag läuft dann um 20 Uhr Gare du Nord, also das ist dann der Spielfilm, und schon am Donnerstag, am 22. kann man ebenfalls um 20 Uhr Human Geography sehen, also beides dann auch gut vergleichen. Und wenn wir über den Bahnhof reden, dann sehe ich bei Ihnen auch durchaus so eine Tradition, vielleicht Institutionen auch zu erkunden, Paris natürlich, aber auch Institutionen, vielleicht sogar ein bisschen in der Tradition von Frederick Wiseman, also eine Institution zu nehmen als Panorama für gesellschaftliche Wirklichkeit.
Yes, of course, but as Frederick Wiseman, whom I admire a lot and who is a friend, I think that we have different ways of doing films. He doesn't count with time in his film. It's a sort of eternal portrait of a place. And I am more in stories than him. Sometimes I'm not in an institution, but more in places and people, and how people are choosing places to do some things of their life. Like, more or less, you go to the station to travel, but sometimes to die. It's a way of dying. And also you go to the woods, which is a paradise, to have a nice time, to know the goodness. And so I feel that the places are like a ritual, like the woods is like the church of the goodness. And the station is like the inferno. It's the Greek inferno, yeah.
Also sie sagt, sie verehrt Frederick Wiseman auch sehr, ist mit ihm auch befreundet. Und ja, es gibt schon auch eine Ähnlichkeit, aber es gibt auch einen großen Unterschied. Bei ihm sind es ja immer die Institutionen, die so einen Ewigkeitswert haben. Also es steht da, es interessiert ihn nicht die Zeit, es interessieren ihn nicht die Abläufe von Zeit. Wohingegen sie ihm erzählt von Menschen und ihren Geschichten in diesen Institutionen oder auch Orten. Das müssen ja nicht immer Institutionen sein. Also ihr geht es darum zu erzählen, wie Menschen dorthin gehen, um etwas zu machen. Wie zum Beispiel zum Bahnhof gehen, um zu verreisen oder aber auch zu sterben oder in den Wald gehen. Um da schöne Erfahrungen zu machen, um was Besonderes zu erleben. Und sie sagt so schön, der Wald ist bei ihr so eine Art Kathedrale des Glücks und der Bahnhof ist eine Art Inferno, also auch eine Hölle, wenn man so will. Und Formen des Realen, der Blick auf die Wirklichkeit, wir können jetzt die wunderbaren Filme sehen von Claire Simon. Gleich reden wir weiter hier im Kino Arsenal. Im Kino Arsenal gestern eröffnet übrigens die große Retrospektive mit Filmen von Claire Simon, mit ihren Spielfilmen und mit ihren dokumentarischen Arbeiten. Es sind 12 Filme hier zu sehen, Formen des Realen. Und es sind ja oft Geschichten, Claire Simon, von Kindern, Jugendlichen, auch ganz konkret in der Schule. Also schon einer der ersten ganz frühen Filme, der nach wie vor eindrucksvoll ist und Klassiker inzwischen, finde ich. Also Recreation von 1992. Und das ist ein Film, der spielt nur auf so einem schäbigen Schulhof in Paris. Ein wunderbarer Film, wo sie ja genau die Kinder beobachten. Das ist schon eines ihrer Themen. Warum?
Because I love children and also it's an unknown continent sometimes and also because in our century we think that childhood is our truth, that our subconscious is that our real selves are in our childhood. So that's where I went to the kindergarten courtyard, and my daughter was going in that courtyard, and I thought, if she can survive this, she will survive everything. You know?
Is she in the movie?
Once.
Kinder, das ist einfach mal, das sind wir selbst. Wir selbst sind dort in diesen Kindern wiederzufinden, und das prägt uns das ganze Leben lang, was wir dort erleben. Das ist die große Wahrheit. Deshalb interessiert sie sich so sehr für Kinder, und deshalb ist sie damals eben auch auf diesen Hof gegangen, wo es ja ziemlich heftig zugeht, muss ich dazu sagen. Und ganz kleine Kinder sind das. Und ihre Tochter ist da auch hingegangen. Die ist auch kurz beim Film zu sehen. Und sie wollte mal gucken, also wenn sie das übersteht, dann übersteht sie alles. Und das bringt mich gleich nochmal zu einer Frage der Haltung, Claire. Denn der Film ist teilweise wirklich hart. Kinder sind manchmal grausam. Und sie kämpfen. Es gibt diese eine Szene, wo dieser kleine Junge so furchtbar weint, weil er mal getreten wird. It's not the pain, it's really the humiliation. Ich würde natürlich da hingehen, irgendwann mal sagen, jetzt hört mal auf, diesen armen kleinen Jungen so zu quälen. Das, ich weiß, das darf man nicht machen als Dokumentarfilmregisseurin, aber gab es nicht auch die Versuchung?
Oh, you know, I'm a terrible director. I was so happy when it happened.
Yeah.
No, but you're right about humiliation, because they don't hit themselves so much, but they humiliate one another very much, and it's the learning of power, and also what is a story? Is this story is going to work between us? This is the most important question of the children all the time. And I was they let me see everything, the children. They have me as an invité, as a guest. I was there and they let me see everything, yeah.
Also sie sagt, sie ist eine schreckliche Regisseurin, also eigentlich nicht, weil sie natürlich sich ja gefreut hat, dass sowas passiert. Man braucht sowas ja auch für einen Film, ist ganz klar. Und es ist so, wie ich gesagt habe, es ist ja gar nicht der Schmerz, der ist gar nicht so doll, das sieht man auch, sondern es ist die Erniedrigung. Und genau darum geht es ihr, so ein System auch zu zeigen. Es ist Structure of Power. Also wir verstehen ja so die Hierarchien, die da auch passieren auf diesem Hof, und sie geht ja als Gast dahin und sie ist auch dankbar, denn die Kinder zeigen ja ihr Leben. Sie lassen sie teilhaben an ihrem Leben. Und diese Dankbarkeit, finde ich, sieht man auch in anderen Filmen. Also ich nehme jetzt das aktuelle Beispiel, der auf der Berlinale auch lief und uns sehr beeindruckt hat, der auch hier im Rahmen der Retrospektive zu sehen ist. Our Body. Es ist eine gynäkologische Klinik. Es geht um Fruchtbarkeitsbehandlung. Es geht um Geburten, um Krebs. Die Leute sind so offen und sie dürfen mit der Kamera bei so intimen Dingen dabei sein, wie bei eben der Behandlung eines Mannes oder auch einer Frau. Das ist für mich so erstaunlich. Wie geht das? Wie schaffen sie das?
I think it's because all the women know that it's so important for them, and that the pathology, gynecology pathology, it impacts so much on your life. It's not the same to have a lung cancer or a breast cancer, because a breast cancer, you think, maybe my boyfriend will leave me, maybe I won't have sex anymore, and it, or will I have a child? It will change all my life. It's so strong on the impact on your life, as the other pathologies are not that strong on your life. So it's everyone who is in the film, in fact, is in a way testifying for other women what their experience is as a sick person, or as only a woman with her body and all the states of the body. And I thought it was a very important thing to show, yeah.
Also, sie sagt, es ist wirklich eine besondere Situation in dieser Gynäkologie. Es geht natürlich um pathologische Dinge, es geht um Krankheiten, aber es ist ein Unterschied, ob man Brustkrebs hat oder ob man Lungenkrebs hat, weil Brustkrebs sofort diese Ängste erzeugen, wird mein Freund mich verlassen, werde ich überhaupt noch Sex haben nach der Operation. Das sind so wichtige, lebenswichtige Dinge, die in diesem Film erzählt werden. Und das wissen die Leute auch, die sie erzählen. Und sie wissen auch, und das zeigt der Film deutlich, sie stehen jetzt stellvertretend auch für andere Frauen, die so etwas erleben. Deren Geschichten spiegeln sich also in den Geschichten der Protagonistinnen in diesem Film wieder. Das ist den Leuten so wichtig, das zu erzählen, weil es eben so sehr an die Substanz des Lebens geht, anders als bei anderen Krankheiten, sehr, sehr nah beieinander. Tod, Liebe und Sterben ist in diesem Film alles zu sehen, nicht untypisch für ihre Arbeit. Hier in diesem Film zum Beispiel sind sie ja sehr direkt präsent. Sie erzählen auch von ihrer eigenen Erkrankung, von ihrem eigenen Weg auch durch dieses Krankenhaus. Das ist ja auch durchaus ungewöhnlich. Das ist eine Entscheidung.
It happened to me during the shooting. And then I thought, for example, when the doctor announces you your cancer, nobody is ready to be filmed at that moment except me, because I am the filmmaker. I thought I should film it and be in it as the women I film. I am at the same level. I am the filmmaker, but I am also a woman. And this is very important.
Also diese Erkrankung oder die Mitteilung, wir sind direkt ja dabei, wenn der Arzt darüber spricht, die kam eben während des Drehens. Sie hat den Film gedreht und dann plötzlich kam eben auch für sie diese Mitteilung und sie sagt, da muss sie sich selbst auch mit reinnehmen. Sie zeigt es aber den anderen Leuten auch in diesem Film und deshalb ist sie Filmemacherin und sie kann es in dem Augenblick tatsächlich nur direkt drehen. Sie kann es nur für sich in dem Augenblick zeigen. Das ist eine sehr besondere Situation, wenn die Filmemacherin von ihrer Krebserkrankung spricht. Aber im gewissen Sinne gilt das für all ihre Filme. Sie zeigen sich ja immer, ob sie ihr Gesicht zeigen oder nicht, ihre Persönlichkeit ist da und das zeichnet ihre Filme auch aus.
Yes, I am in the movies because I frame all my movies and because I film what touches me, what gives me a lot of emotion. But of course, I am in the movie, but what I learn from making films is listening is the most important thing. Listening is like going to the movies or reading a book. It's fascinating. And this is very important, listening.
Also sie sagt, natürlich ist sie in all diesen Filmen, denn es ist ihr Rahmen. Sie wählt den Bildausschnitt, sie wählt den Ausschnitt der Wirklichkeit, den sie zeigt. Das ist es immer ihr Blick, es ist immer ihre Persönlichkeit. Das Wichtigste ist zuhören. Das ist das, was eigentlich auch ihre Arbeit auszeichnet. Zuhören, das ist genauso schön, wie als ob man einen Film sieht oder ein Buch liest. Das Hören, das Zuhören ist das Allerwichtigste. Und diese Sensibilität der Wahrnehmung zeichnet eben ihre Filme aus, die wir jetzt endlich kennenlernen können. Und zwar 12 Filme bis Ende Juni, bis zum 30. Juni läuft die Retrospektive hier im Kino Arsenal. Sie selbst ist auch noch eine Weile da, was natürlich sehr schön ist. Zum Beispiel morgen um 19 Uhr, da wird sie dann reden über den Film, über den wir auch so lange gesprochen haben. Recreation wird also morgen hier um 19 Uhr laufen. Ein Gespräch dazu. Alle Gespräche, übrigens auch die nächsten, die dann noch kommen werden, immer in englischer Sprache. Also kann auch jeder kommen, der nicht Französisch versteht. Und dann diese Regisseurin kennenlernen und ihr Werk Claire Simon. Merci beaucoup. It was a great pleasure talking to you.
Merci infiniment.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.